The Pioneer Briefing, der Podcast.
Einen schönen guten Morgen allerseits. Mein Name ist Gabor Steingart und wir starten jetzt gemeinsam in diesen Tag. Heute ist Dienstag, der 13. Dezember. Diese Platte kennen Sie, die Politiker versprechen immer wieder Bürokratieabbau.
Wir müssen jetzt mal anfangen. Tempo machen, Bürokratie abbauen, Verfahren beschleunigen.
Wir sehen zwei große Ziele. Zum einen Missbrauch und Dumping zu verhindern. Zum anderen aber auch eine Belastung der mittelständischen Wirtschaft, der Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber durch überzogene Bürokratielasten zu verhindern.
Ich habe im Deutschen Bundestag den Bundeswirtschaftsminister aufgefordert, dass wir Maßnahmen treffen müssen, um die deutsche Wirtschaft von Bürokratie zu entlasten und nicht immer neue Bürokratie auf unseren Mittelstand und auf unsere Wirtschaft zukommen zu lassen.
Stattdessen kommt immer wieder das, der Bürokratieausbau. Beim Gang aufs Amt fühlen wir uns wie Asterix und Obelix. Die beiden Gallier irren in ihrem Abenteuer Asterix erobert Rom durch ein Haus, das verrückt macht. Mit dem Auftrag irren sie durch dieses Haus, sich den nebulösen Passierschein A38 aushändigen zu lassen. Am Ende verlieren sie fast den Verstand, weil sie immer wieder von A nach B und sogar auch nach C geschickt werden.
Was kann ich für Sie tun?
Wir möchten gern den Passierschein A38 haben.
Oh, da sind Sie hier falsch. Versuchen Sie mal Schalter 2.
Gleich hier nebenan?
Nein, das ist Schalter 8. Ich kann Ihnen auch nicht sagen, wo Nummer 2 ist. Fragen Sie den Pförtner.
Aber ich suche Schalter 2.
Seit dem alten Rom hat sich nicht viel verändert, zumindest nicht zum Besseren. Das Wehklagen über das Ungetüm der Bürokratie zieht sich bis in die Gegenwart und ist groß. Selbst bei denen, die eigentlich Schmerzen lindern sollten, wie hier der Nürnberger Kinderarzt Wolfgang Landenhöfer gegenüber dem Bayerischen Rundfunk beschreibt.
Das sind alles kleine Punkte, aber kleine Punkte summieren sich in eine lange Kette. Und diese lange Kette legt sich allmählich um unseren Hals. Und dann haben wir das Gefühl, wir arbeiten nur noch für Bürokratie und offizielle Anforderungen. Und diese Zeit fehlt uns einfach für unsere Patienten.
Alle Wirtschaftszweige, ausnahmslos, spüren den heißen Atem dieses Bürokratiemonsters. Natürlich auch die Hoteliers in diesem Lande. Mit der Folge, dass manche schon die Lust am Vererben nicht mehr verspüren, wie Heike Gehring vom Hotel Hirsch in Ostfildern hier beschreibt.
Und der Aufwand ist so enorm in Zeit und Aufwand, es kann durchaus da mal was durchrutschen. In dem Moment hast du gleich das Gefühl, dass du einfach einen Fehler gemacht hast. Wir fühlen uns einfach in die Ecke gedrängt und fast kriminalisiert. Und ich tue mir sehr schwer, das in die nächste Generation, denen das schmackhaft zu machen und den Betrieb sexy genug zu machen für die Kinder, dass sie Lust drauf haben und bereit sind, diese Verantwortung zu übernehmen.
Und die Politik zuckt die Achseln. Alles wächst. Der Bundestag, die Zahl der Abgeordneten, der Bedarf der Büros und das Kanzleramt will sich nicht vergrößern, sondern verdoppeln. Eine Institution zur Abschaffung der Bürokratie in Politik und Verwaltung, die gibt's natürlich auch. Kafka lässt grüßen. Diese Institution heißt Nationaler Normenkontrollrat. Dieser Nationale Normenkontrollrat legt heute früh seinen Bericht vor. Wir haben schon vorab mal einen Blick hineingeworfen, ein Dokument des Grauens. Lutz Göbel ist seit Mai 2022 der Vorsitzende dieses Normenkontrollrates. Der Bericht, den er heute vorlegt, trägt den schönen Titel Bürokratieabbau in der Zeitenwende. Naja, von Abbau steht da nicht viel drin, sondern vor allem, wie sich das aufgebaut hat, die Planung und Genehmigung beispielsweise von Windkraftanlagen und Überlandleitungen dauert laut diesem Bericht 5 bis 7 Jahre. Und die Photovoltaikanlage auf dem Dach, eigentlich ja erwünscht von der Politik, benötigt gleich mehrere Gutachter unterschiedlichster Behörden, damit sie installiert werden darf. Also, Problem erkannt, aber Problem nicht gebannt, Das könnte auch über diesem Gutachten stehen. Der Chefredakteur von The Pioneer, Michael Bröker, hat sich den Vorsitzenden des Normenkontrollrates, Lutz Göbel, mal vorgeknöpft und mit ihm im Studio hier bei uns gesprochen über dieses Monster von Bürokratie, dem bislang noch keiner den Kopf abschlägt, zumindest nicht einer, der nicht dafür sorgt, dass zwei weitere Köpfe nachwachsen.
Herr Göbel, ich schätze Sie ja als Fachmann auch aus der Wirtschaft und trotzdem denke ich mir, Sie sind neuer Vorsitzender des Nationalen Normenkontrollrats. Was ich von Ihnen höre und lese, kenne ich alles schon seit 10, 15 Jahren. Auch Ihr Vorgänger Johannes Ludewig hat das alles schon in Berichte reingeschrieben. Warum passiert eigentlich nichts? Müssen Sie sich vielleicht einfach mal ans Kanzleramt festkleben, damit mal was passiert bei dem Thema?
Ich denke, es hat mit Anreizstrukturen zu tun. Also der Punkt ist der, die Politiker, insbesondere die Minister, werden wahrscheinlich nicht dafür belohnt, dass sie Bürokratie abbauen. Deswegen tun sie da nicht sehr viel. Aber wir könnten jetzt bald an einen Punkt kommen, wo das nicht mehr so weitergeht. Wir haben den Eindruck, mit der riesigen Geschwindigkeit der Gesetze, der Vielfältigkeit, den Brandbriefen von Kommunen an den Kanzler und den Ministerpräsidenten, dass erkennbar ist, irgendwann fliegt uns das alles um die Ohren. Und dann spätestens werden die Politiker merken, so können wir nicht weiterarbeiten. Es muss für den Politiker sich auszahlen, dass er da was tut.
Ich habe in der ökonomischen Theorie der Bürokratie gelernt, dass sich selbst erhaltende Systeme kaum abzuschaffen sind, weil sie natürlich ihre eigene Existenzberechtigung als Beamter natürlich immer wieder auch in neue Gesetze gießen. Muss man nicht irgendwann einfach ein Gesetz erlassen, das die Wirtschaft immer wieder, auch Sie auch, Herr Göbel, gefordert haben, one in, two out, also ein neues Gesetz, immer nur dann, wenn zwei gleichzeitig abgeschafft werden?
Also das wäre auf jeden Fall die richtige Vorgehensweise. Das ist auf jeden Fall, heute schon führt die One in, One out dazu, dass wirklich Dinge abgeschafft werden.
Passiert das?
Das passiert. Ja, da wird auch nachgehalten, dass der Erfüllungsaufwand etwas stimmt, was neu reinkommt, was dafür wegkommt. Das passiert. Und das halten wir der Regierung auch vor die Nase.
Vielleicht brauchen wir One in, Four out.
Ja, es wäre perfekt, aber es ist relativ schwierig und Sie haben mit Ihrer selbsterhaltenden, bei den Ministerien, dass sie sich selber erhalten hat, es werden ja immer mehr Stellen, es wird ja immer mehr gebaut, also es ist schon gewaltig, was dort an Bürokratie ist und die produzieren halt immer mehr Gesetze und mehr Verwaltungsordnungen.
Bei der Energiepreisbremse, bei der Auszahlung der Energiepauschale für Studenten, immer wieder mussten führende Politiker inklusive des Finanzministers auf Pressekonferenzen eingestehen, wir wissen gar nicht, wir kennen die Kontodaten der Bürger nicht, wir wissen nicht, wie wir sie erreichen können. Müssen wir nicht am Ende den nordischen Weg gehen und jeder kriegt eine einzige elektronische ID, die ihn identifiziert und damit auch ihn auch handhabbar für Behörden macht?
Ja, auf jeden Fall. Also das Thema ist ja auch angedacht und konzipiert, das heißt Registermodernisierung.
Wieder so ein wunderbarer Begriff,
aber es einfach mal zu sagen. Aber es funktioniert nicht. Es funktioniert
Bürger-ID.
Nicht, weil sich auch keiner richtig drum kümmert, dass es vorwärts geht.
Wer soll es denn machen?
Ja, also ich würde sagen, also Innenministerium ist dafür verantwortlich und die sollen es machen. Die haben natürlich schon viel auf der Agenda und es wäre auch meines Erachtens für Kanzleramt Schmidt, wäre das eine Aufgabe, sich darum zu kümmern, dass wir da endlich weiterkommen.
Woran hapert es? Das ist dann so eine einfache Maßnahme. Jeder Bürger hat eine ID, über den man ihn erreichen kann, sei es für Rentenzahlungen, für Sozialtransfers, für vielleicht digitale ID-Checks oder Personalausweise, Reisepässe. Das kann doch nicht so schwer sein.
Ja, also die Frage, also es gibt ja die Steuer-ID ist die einzige Kennziffer, wo jeder drüber erkennbar
ist. Richtig, aber nicht alle zahlen Steuern.
Das kommt hinzu. Und dann haben wir eben höchst unterschiedliche Kommunen und auch Länder und Prozesse. Das kriegt man nicht harmonisiert. Das hat man bis jetzt nicht geschafft.
Dann hoffen wir, lieber Herr Göbel, dass nicht nur Herr Buschmann Ihnen zugehört hat und dieses Dokument liest, sondern vielleicht auch der Bundeskanzler sich dieses Thema selbst mal annimmt. Wir werden das beobachten und Sie dann wieder gerne einladen. Vielen Dank, Herr Göbel.
Sehr gerne. Vielen Dank.
Fazit. Dieser Normenkontrollrat muss endlich liefern, sonst braucht ihn kein Mensch. Ein Vorschlag meiner fröhlichen Verzweiflung entsprungen. Vielleicht beginnt man ja mit der Entbürokratisierung genau dort und schafft diesen Kontrollrat, wenn er nicht endlich kontrolliert, einfach ab. Unsere weiteren Themen heute Morgen. Ramona Popp ist die Chefin der Verbraucherzentrale. Und mit ihr spreche ich über den Verbraucherschutz in Zeiten von Inflation und Energieknappheit.
Wir wünschen uns ein generelles Moratorium für Energiesperren für diesen Winter, damit niemand in der Kälte oder im Dunkeln sitzen muss.
Unsere Börsenreporterin Anne Schwedt und Annette Weißbach liefern uns die neuesten Quartalszahlen von Oracle und wir sprechen über die Immobilienkrise in Schweden, die ja möglicherweise Auswirkungen auf das übrige Europa hat. Außerdem, wir schmunzeln über ein Problem mit Tonnen von Kartoffelchips in Bayern. Und wir gedenken einer großen Musiksendung im deutschen Fernsehen, die in besten Zeiten 13 Millionen Zuschauer begeistert hat. Für das Jahr 2022 können wir jetzt ja schon konstatieren, vieles ist teurer geworden und manches ist so richtig teuer geworden. Vor allem die steigenden Preise für Strom, Gas, Benzin machen sich bemerkbar. Doch sind all diese Preiserhöhungen wirklich gerechtfertigt oder schlägt da das ein oder andere Unternehmen noch eine extra Schippe drauf? Die Verbraucherzentrale schaut sich genau solche Fälle an und zieht, wenn nötig, für uns Verbraucher vor Gericht. Sie ist gewissermaßen der Robin Hood unter den Verbänden, weil sie gegen Betrüger, Abzocker und auch Schummler aller Art antritt. Eine Art Wachstumsgeschäft, würde ich denken. Ramona Popp, die Grünen-Politikerin, ehemalige Berliner Wirtschaftssenatorin, ist seit Juli die neue Chefin der Verbraucherzentrale. Sie geht beherzt zur Sache und bietet Hilfe an, wo immer Ungerechtigkeiten sich im Wirtschaftsleben dingfest machen lassen. Ich spreche jetzt mit ihr über unmoralische Energiesperren in den Wintermonaten und über ökologische Gütesiegel mit der Nachhaltigkeit, die es so gar nicht gibt. Los geht's! Einen schönen guten Morgen, Ramona Popp.
Einen schönen guten Morgen.
Die Energiepreise beschäftigen die Menschen logischerweise. Strompreis, Gaspreis. Darf man eigentlich jetzt, Frau Popp, die Gassperre verhängen, wenn der Kunde nicht zahlt, vielleicht nicht zahlen kann?
Nein, wir setzen uns schon lange dafür ein, dass keine Energiesperren verhängt werden. Und gerade in dieser Krisensituation brauchen die Menschen auch die Sicherheit, dass ihnen nicht Strom oder Gas in diesem Winter und auch im folgenden Winter natürlich nicht abgedreht werden. Dafür gibt es ein paar Sicherungsleinen inzwischen, Gott sei Dank, die die Bundesregierung eingezogen hat. Wir wünschen uns ein generelles Moratorium für Energiesperren für diesen Winter, damit niemand in der Kälte oder im Dunkeln sitzen muss.
Also ich habe es noch nicht ganz verstanden. Darf man oder darf man nicht? Bei mir haben sich Leute gemeldet, denen wurde der Gashahn abgedreht. Tatsächlich, jetzt.
Die Versorger sollen jetzt mit dem neuen Gesetz zur Gaspreis- und Strompreisbremse dazu verpflichtet werden, bevor sie Energiesperren verhängen, mit den Menschen eine sogenannte Abwendungsvereinbarung abzuschließen. Das heißt, die Energiesperre abzuwenden. Man verständigt sich darauf, dass eben erstmal die Zahlungen gestundet werden, die bislang aufgelaufen sind. Und wir setzen uns dafür ein, dass dann auch hinterher auch die Jobcenter oder die Sozialämter dann auch überprüfen und diese Zahlungen, diese Schulden übernehmen, damit die Menschen zwar nicht in der Wärme sitzen, aber hinterher vor einem Schuldenberg sitzen, sondern dass tatsächlich ein echtes Moratorium stattfindet. Es ist ein kompliziertes Thema und das, was die Menschen umtreibt, ist mir klar.
Verstehe. Bei den Energiepreisen frage ich mich oft, wie stelle ich eigentlich sicher, okay, ich zahle fleißig, logischerweise, aber wie stelle ich eigentlich sicher, dass ich vom Anbieter nicht betuppt werde und dass nicht viel mehr als Putin und der Weltgas- und Energiemarkt hier an Aufschlägen vorsieht, mein eigener Anbieter mich übers Ohr haut?
Ja, das sind die Themen, die uns alltäglich beschäftigen. Tatsächlich in den Verbraucherzentralen kommen die Menschen, die Gas- und Strompreise treiben sie um. Die Beschwerden haben sich verzehnfacht im Vergleich zum Vorjahr. Das zeigt schon die Dimension. Und man kann eben tatsächlich mit der Rechnung, mit der überhöhten Rechnung, mit der überhöhten Abschlagszahlung in die Verbraucherzentrale vor Ort gehen und sich beraten lassen. Und tatsächlich, wir überprüfen auch diese Preiserhöhungen, manchmal auch gerichtlich. Manchmal kann man in der Zeitung lesen, dass wir Abmahnungen ausgesprochen haben, weil eben Preiserhöhungen nicht rechtens waren. Das heißt, wir gehen auch rechtlich dagegen vor. Und sie finden eben bei uns in der Verbraucherzentralen Rat und manchmal eben auch tatsächlich den rechtlichen Beistand, um Versorger für ungerechtfertigte Preiserhöhungen auch abzumahnen.
Das ist cool, wusste ich schon gar nicht. Ich bin Mitglied im Mieterschutzverein, mein Leben lang als Student schon, hat sich mehrfach bewährt, weil dort wird sozusagen auch ja Action gezeigt, dort wird geklagt im Zweifel gegen Vermieter. Das kann ich mit Ihnen auch machen sozusagen, wenn es berechtigt ist. Haben Sie eine Armada von Anwälten und gehen gegen überhöhte Preise zum Beispiel vor, richtig?
Wir tun das als Bundesverband, die Verbraucherzentralen vor Ort gehen gegen ungerechtfertigte Preiserhöhungen tatsächlich vor. Bei uns muss man nicht Mitglied werden, man muss aber tatsächlich mal vorbeikommen mit seinen Unterlagen, sich beraten lassen Und wir helfen dann sowohl im konkreten Fall wie eben auch, wenn wir feststellen, dass ein Versorger besonders auffällig Preise nach oben treibt oder mit anderen Maschen versucht, die Verbraucher und Verbraucherinnen abzuziehen, dann gehen wir rechtlich dagegen vor. Derzeit haben wir zwei große Musterfeststellungsklagen, für die wir auch im Übrigen auch noch, glaube ich, ja Geschädigte suchen gegen Primastrom und Vox Energie, die zwar Preisgarantien ausgesprochen haben, aber innerhalb dieser Preisgarantien Preise drastisch erhöht haben und die Menschen nicht aus den Verträgen rausgelassen haben. Da gehen wir eben mit Musterfeststellungsklagen vor. Das heißt, wenn wir diese gewinnen, gibt es auch Schadenersatz zurück für die Verbraucher und Verbraucherinnen, für die Geschädigten. Also wir ziehen dort alle Register auch vor Gericht.
Wie viele Rechtsanwälte haben Sie unter Waffen?
Wir arbeiten und kooperieren mit Rechtsanwaltskanzleien. Wir selber haben nur eine Handvoll eben von rechtlich versierten Menschen und geben dann eben das weiter an Rechtsanwaltskanzleien, mit denen wir schon lange zusammenarbeiten und die vertrauenswürdig sind.
Jenseits der Energiepreise, wo wird man derzeit eigentlich am meisten betrogen? Früher war das beim Verkauf an der Haustür. Wo ist das heute? Bei eBay?
Ja, die Klassiker bleiben bei den Betrugsmaschen tatsächlich. Es sind die berühmten Kaffeefahrten, es sind die untergeschobenen Verträge, gerade im Telekommunikationsbereich, die heute nicht unbedingt an der Haustür, oft am Telefon oder eben im Einkaufszentrum an so einem im sogenannten Informationspoint oder Ähnliches stattfinden. Also Verträge, die mir als Information untergeschoben werden und plötzlich bekomme ich eine Rechnung. Das sind tatsächlich immer noch die häufigsten Fälle, Telekommunikationsbereich, im Internet. Es gibt aber auch noch die klassische Kaffeefahrt tatsächlich, wo die Menschen dann sehr konkret mit der alten Masche betrogen werden. Aber es geht weiter halt eben bis zum grauen Kapitalmarkt, wo eben Menschen mit Geld betrogen werden, weil sie vermeintlich gute Anlagen investieren und zum Schluss bleibt nichts mehr übrig. Das ist eine ganz breite Palette an Betrugsmaschen und leider sind viele davon sehr häufig. Auch dagegen gehen wir natürlich vor.
Ja, interessiert sich der Herr Bundeskanzler eigentlich für Ihre Themen?
Wir sind Mitglied in der großen Allianz der Transformation oder für Transformation, die im Bundeskanzleramt ja regelmäßig auch tagt. Aber ich kann sozusagen nicht klagen. Unsere Themen sind ja wirklich in allen Ministerien Themen, die wichtig sind, ganz gleich um Fragen eben der Finanzmarktregulierung, über die wir gerade sprachen, ist die Finanzministerium angesiedelt, ist die Reform der privaten Altersvorsorge, die ja auch im Finanzministerium eine große Rolle spielt, bis hin eben zu den klassischen Verbraucherschutz-Ernährungsthemen im Ernährungs- und Landwirtschaftsministerium, der rechtliche Verbraucherschutz im Justizministerium. Sie sehen, die Liste ist sehr, sehr lang und das ist auch die Liste der Themen, die wir für die Verbraucher und Verbraucherinnen bearbeiten. Und in den Ministerien natürlich dafür auch sehr, sehr stark eben dann auch werben, dass die Themen endlich vorankommen und nicht liegen bleiben. Sie wissen ja, wie so ein Koalitionsvertrag ist.
Ich würde sagen, an Zuständigkeiten, Frau Popp, ist ja kein Mangel in Deutschland. Das kann keiner ernsthaft bestreiten. Es sind ganz viele Menschen, die sich liebevoll kümmern. Die Frage ist, wie effektiv ist das und was hat der Verbraucherschutz, der ja als wichtiges Thema überhaupt auch erstmal identifiziert werden musste, aber was hat der effektiv erreicht in überschaubarer Zeit? Sehen Sie genug Druck auf der Pipeline, dass sich wirklich was verändert zum Besseren?
Es hat sich vieles zum Besseren verändert, allein in den letzten Jahren. Um ein ganz anschauliches Beispiel nur zu nennen, der sogenannte Kündigungsbutton. Wenn ich online Verträge abschließe, soll ich die auch online wieder kündigen können. Dieser Online-Button ist ja jetzt gesetzliche Pflicht. Er ist noch nicht von allen umgesetzt worden. Darauf haben wir sehr stark nochmal geschaut in den letzten Wochen und Monaten. Aber das ist ein sehr konkretes Beispiel, was der Verbraucherschutz erreicht hat. Und derzeit sind wir vor allem bei dem Thema Energie natürlich unterwegs. Und mit allem, was ich gerade beschrieben habe, haben dort auch einiges erreicht. Aber ja, der Koalitionsvertrag schreibt viele, viele schöne Verbraucherschutzvorhaben auf. Und wir sind eben dafür da, um hinterher zu sein, dass die nicht auf die lange Bank geraten, andere Themen sich in den Vordergrund drängen, sondern dass der Verbraucherschutz eben in all diesen Ministerien auch umgesetzt wird.
Wenn man den Werbeversprechen glaubt, dann dürfte es gar keinen CO2-Ausstoß in Deutschland mehr geben, weil plötzlich sind einfach alle Firmen klimaneutral. Wie kann das sein?
Ja, mit Klimaneutralität zu werben, ist der neueste und der letzte Schrei ganz offensichtlich. Bei genauerem Hinschauen löst sich das alles in heißer Luft auf. Es gibt keinen Schutz, eben also keine Art von Zertifikat, was eigentlich klimaneutrale Herstellung bedeutet. Eben, wir kennen ja den Biosiegel, der ist ja klar und wird auch kontrolliert. Mit Klimaneutralität allerdings und Ähnlichem kann jeder werben. Ich glaube, die Überschrift dafür heißt Greenwashing. Und wir sind gerade dabei, dort vorzugehen. Letzter Fall, prominenter Fall, dass wir die FIFA abgemahnt haben, weil sie eben für die Weltmeisterschaft in Katar mit klimaneutralen Spielen geworben haben. Angesichts von Klimaanlagen in Stadien und ich glaube Hunderten von Shuttle-Flügen zwischen Dubai und Doha ist das mit der Klimaneutralität schwer zu verstehen. Es ist auch nicht
absurd, eigentlich doch wirklich absurd, oder?
Es ist auch nicht einsehbar auf den Seiten der FIFA oder wo man sucht. Der Verbraucher ist da offensichtlich getäuscht worden. Und deswegen mahnen wir die FIFA an dieser Stelle ab. Aber es braucht auch eine ganz klare gesetzliche Regelung, dass eben mit Klimaneutralität nicht geworben werden darf und der Verbraucher in die Irre geführt wird.
Frau Popp, dann bedanke ich mich für diesen Einblick in Ihre sehr wichtige Arbeit, wünsche viel Erfolg und ja, einen fröhlichen Tag.
Danke Ihnen und einen schönen Tag. Bis bald. Tschüss.
Und was ist heute an den Finanzmärkten los?
Da schauen die Anleger heute auf Oracle, den großen Software- und Hardware-Riesen aus Amerika. Denn der hat sich in die Bücher schauen lassen. Anne Schwedt, unsere Frau an der Wall Street, hat mit reingeschaut und wird uns berichten. Einen schönen guten Morgen, Anne.
Guten Morgen, Gabor.
Sag uns, Oracle ist ja der große Konkurrent von SAP. Wie lief das letzte Quartal des Jahres für diesen Konzern?
Echt super, Gabor. Oracle konnte die Analystenerwartungen deutlich übertreffen. Der Umsatz stieg um 18% verglichen mit dem Vorjahresquartal. Und von dem Unternehmen heißt es auch, dass die Umsätze noch höher gewesen wären, wäre da nicht der schlechte Euro-Dollar-Umrechnungskurs gewesen. Vor allem das Cloud-Geschäft würde besonders stark sein. Da gab es ein Wachstum um 14%. Beim Cloud-Infrastrukturgeschäft allein gab es eine Umsatzsteigerung von 53%. Aufs Jahr gesehen ist die Oracle-Aktie zwar mit 7% im Minus, verglichen mit dem S&P 500, ist es aber trotzdem besser, der hat dieses Jahr nämlich schon um rund 15% verloren. Nachdem die Zahlen dann rauskamen, konnte die Oracle-Aktie nachbörslich um 2,7% zulegen.
Vielen Dank, Anne, für diese Informationen und damit zu Annette Weißbach nach Frankfurt am Main. Einen schönen guten Morgen, Annette.
Guten Morgen, Gabor.
Analysten erwarten eine Korrektur. Tourwelle auf dem Immobilienmarkt, habe ich bei Bloomberg gelesen. Annette, wie kommen die da drauf?
Nun, als kleine Daumenregel kann man wahrscheinlich sagen, dass die Immobilienmärkte, die am besten gelaufen sind in den letzten Jahren, vor allem in den Pandemiejahren, nun den größten Korrekturbedarf haben. Und hier war Schweden unter den heißesten sozusagen Immobilienmärkten und die Häuserpreise haben jetzt von ihren Höchstständen schon 15% korrigiert. Was bedeutet das für Deutschland? Natürlich kann hier auch noch mehr an Korrektur bei den Immobilienpreisen passieren. Wahrscheinlich sollte es das auch. Die Deutsche Bank Research hat ja letztens auch gesagt, dass sie Potenzial sehen, dass die Immobilienpreise bis zu 25% zurückgehen könnten, sollten die Zinsen länger auf so einem hohen Niveau bleiben. Denn es ist ja von beiden Seiten ein Kostendruck da. Auf der einen Seite von der Zinsseite, wenn refinanziert werden muss. Und auf der anderen Seite natürlich die sogenannte Cost of Living Crisis. Die Menschen können sich einfach nicht mehr so viel leisten.
Und was, Gabor, geht eigentlich gar nicht?
Zu wenige Snacks auf Partys, das geht so gar nicht. Ganz oben auf der Liste der beliebtesten Knabbereien stehen Kartoffelchips. Ist die Tüte geöffnet, jeder kennt das, weiß man gar nicht, wann man aufhören soll. Das Suchtpotenzial erkannte auch ein Mann aus Bayern und legte sich einen ziemlich großen, würde ich sagen, Vorrat an. Um genau zu sein, 33 Paletten mit 924 Kartons voller Knabberspaß. Tonnenzahl insgesamt 3,5 Tonnen. Weil der heimische Keller wohl ein bisschen zu klein für diese Menge war, hat er kurzerhand einen Lagerraum nordwestlich von München angemietet. Das Lager sollte laut Vertrag nur eine Zwischenstation für 4 Tage sein. Doch aus dem Kurzzeitparken der Chips wurde eine Art Bleiberecht. Zumindest glaubte das der Mann, der das angemietet hat. Die Chips lagern dort jetzt seit Wochen. Und der Besitzer ist weg, nicht mehr zu erreichen. Anrufe, Mails unbeantwortet. Der Lagerist braucht sein Lager und hat jetzt Anzeige erstattet. Damit sind die Kartoffelchips Sache der Polizei. Und die Ermittler stehen unter Zeitdruck, denn die Haltbarkeit der Chips läuft im Januar kommenden Jahres ab. Lässt sich der Mann nicht auffinden, muss der Lagerist sich um die Entsorgung kümmern. Auweia. Bevor der Mann verzweifelt, vielleicht sollte er nicht die Polizei nochmal anrufen, sondern sich einfach bei der örtlichen Tafel melden.
Okay, Gabor, und was hat dich heute Morgen wirklich überrascht?
Na, dass nicht MTV die ersten Musikvideos in Deutschland ausgestrahlt hat, sondern diese Sendung hier für echten Fernsehpioniergeist stand. Der Musikladen ging heute vor 50 Jahren erstmals auf Sendung. Damals, am 13. Dezember des Jahres 1972, war das eine echte Revolution. Angesagte Bands, oft aus den Vereinigten Staaten, spielten live in einem zur Disco umgestalteten TV-Studio in Bremen, Osterholz. Bis zu 600 Zuschauer kamen, um die größten Hits ihrer Zeit zu hören.
Wer die Rundfunkzeitung gelesen hat, wird jetzt einiges erwarten. Diesmal stimmt, was wir rausgegeben haben. Edwin Starr, die Steve Miller Band, die MC5, die Jeff Beck Group, Stephen Stills mit seiner Gruppe Manassas und aus Großbritannien Heaven.
Die Moderatoren, wie hier Uschi Nerke, wurden schnell selbst zu Stars. Kein Wunder, in Spitzenzeiten sahen bis zu 13 Millionen Zuschauer zu. Um als Zuschauer bei einer dieser Aufzeichnungen des Musikladens dabei zu sein, musste man auf sein Ticket mächtig lange warten, bis zu 2 Jahre.
Ich begrüße Sie zum Musikladen und der kommt auch wie immer wieder live aus Bremen. 1 Stunde lang Newcomer und natürlich auch Topstars.
Co-Moderator Manfred Sechsauer hat hier recht. Durch die enormen Einschaltquoten schickten die großen Plattenkonzerne die allererste Garde von Superstars ins Studio 3 von Radio Bremen. Von den Rolling Stones bis ABBA waren alle live vor Ort. Oder sie schickten diese neuen kleinen Filmchen vorbei, wie schon erwähnt. Die ersten Musikvideos liefen im Musikladen. Berühmt war der Musikladen vor allem auch für die Bandbreite seiner Musikrichtungen. Die Band Motorhead wurde genauso hofiert wie Johnny Cash, der Country-Sänger. Berüchtigt war der Musikladen für seine Go-Go-Girls, die sehr freizügig tanzten. Da wurde in der ARD noch nicht gegendert. MTV ist dann aber doch zu übermächtig geworden. Verabschiedet hat sich das Team des Musikladens von seinen Zuschauern am 29. November 1984. Und der letzte Song, der damals im Musikladen lief, passte damals wie heute wunderbar in die Vorweihnachtszeit. Es war Band Aid. Mit Do They Know It's Christmas.
It's Christmas time. There's no need to be afraid. Christmas time, we let in light and we banish shame.
Ich wünsche Ihnen einen weihnachtlich beschwingten Start in diesen neuen Tag. Bleiben Sie mir gewogen, es grüßt Sie auf das Herzlichste, Ihr Gabor Steingart.
Around the world, at Christmas time.